Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Neue Etappe, neuer Moderator, aber ein altbewährtes System. Ich bin Corvinian Sauter und wir sprechen wie jeden Tag mit Ralf Denk, dem Teamchef von Red Bull Bora Hansgrohe. Grüß dich, Ralf.
Hallo und schöne Grüße nach Rosenheim.
Ja, lass uns gleich das Ganze ein bisschen aufarbeiten. Wir fangen mal vorne an. Da waren die Fronten heute sehr schnell geklärt und eine große Fluchtgruppe machte sich auf den Weg. Mit dabei waren große Namen, Wout van Aert, Richard Carapaz, aber auch von dir waren Hindley und Sombrero dabei. Bis dahin soweit schon mal alles wie wahrscheinlich geplant, oder? Du hast es gestern ein bisschen schon angedeutet, dass es darauf hinausläuft.
Ja, zuerst war es mal wirklich wieder ein harter Kampf, in die Gruppe zu kommen. Und unsere Jungs haben das sehr, sehr gut gemacht. Schlussendlich war Jai dabei und auch Matteo dabei. Und zuerst hatten wir dann schon eine gute Ausgangsposition. Ich hätte mir gewünscht, die Gruppe ist ein Stück weit kleiner. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Und zuerst waren wir mal gut positioniert. Und man hat ja dann schon gesehen, okay, die Nachführarbeit übernimmt dann schon Team UAE, aber eher halbherzig, also die Chancen waren, oder es war dann relativ früh klar, dass der Tagessieger aus dieser Gruppe kommt.
Wenn man 2 Leute da vorne drin hat und man hat 36 Mann, aber insgesamt, wie sah da die Anweisung aus? Gab es da eine gewisse Taktik, die man vorgeben konnte? Wie war da der Plan?
Ja klar, wenn man 2 Leute drin hat, dann kann man besser Attacken kontern oder eigene Attacken lancieren. Das haben die Jungs auch gut gemacht, haben sich abgewechselt. Also Charles Hindley und Matteo Sobrero, die haben sich immer wieder abgewechselt. Es waren ja auch Berge zu bewältigen, allerdings nur der dritten Kategorie. Das heißt Anstiege zwischen 2 und 6 Kilometer, 5%, 6%. Es waren jetzt keine ganz schweren Hindernisse. Aber wir sind ja schon in der dritten Woche, jeder ist müde von den Rennfahrern und es war ein harter Kampf und ja, schlussendlich hat sich schon ein bisschen aussortiert, da fiel leider Matteo Sobrero zurück, Jai Hindley war noch vorne und dann gab es die nächsten Attacken und leider Gottes gab es einen Sturz auf der Abfahrt von dem norwegischen Fahrer, und das hat dann die Ausreißergruppe nochmal geteilt und das war eigentlich die Rennen entscheidende Situation und Jai war in der Verfolgergruppe mit 5 Mann, ne, und vorne waren sie zu dritt und die 5 Mann konnten die 3 Mann leider nicht mehr einholen.
Ja, du hast gerade angesprochen, die entscheidende Attacke sah erstmal aus meiner Sicht relativ unspektakulär aus. Kwiatkowski fährt vorne raus, dann sind sie zu dritt vorne mit Vergère und eben dem Belgier Campenaerts, der sich dann durchsetzt. War das wirklich der Sturz das Entscheidende an diesem Angriff, würdest du sagen?
Ja, weil der Sturz, wenn man genau hinschaut, wir haben es in der Nachbesprechung jetzt noch mal angeschaut, Chai musste auf der Abfahrt auf 0 runterbremsen und plötzlich waren es dann 10, 15 Sekunden und das ging dann auf bis 45, 50 Sekunden und leider konnten die 5 Verfolger um Jai Hindley die Lücke nicht mehr schließen.
Wie hast du das am Schluss gesehen? Hat man da dann noch eine gewisse Hoffnung, dass die vorne ein bisschen taktieren und man nochmal rankommt? Das sah ja zwischenzeitlich vielleicht sogar nochmal so aus, als so auf 16, 17 Sekunden der Vorsprung war. Aber ein bisschen zu einig waren die sich da vorne heute, oder?
Ja, man hat natürlich gehofft, es läuft nochmal zusammen, aber hinten in der Gruppe mit Jai, mit Lazcano, waren schon starke Fahrer drin, aber so ganz klar war das auch nicht, wer investiert jetzt wie viel und schlussendlich, es ist ja nicht nur Treten im Straßenradsport, sondern es ist auch ein Stück weit Taktik dabei und die 3 vorne waren sicher nicht besser wie die 5 dahinter, schlussendlich kommen sie mit guten 10 Sekunden Abstand rein. Ja, aber das entscheidet oft mal über Tagessieg oder eben wie bei uns nur Platz 8 für Jai Hindley, wo wir natürlich jetzt nicht zufrieden sind.
Alles klar. In dem Punkt vielleicht nochmal kurz eine Frage von einem Hörer von uns. Sascha hat währenddessen genau hingeschaut und gesagt oder gefragt, wie der Eindruck von Matheus Sobrero ist. Vor allem, weil er ja dann irgendwann hat reißen lassen müssen. Wie hast du ihn gesehen? Der hatte wahrscheinlich die Rolle, vor allem Chai zu unterstützen, oder?
Nee, die waren schon gleichberechtigt da vorne in der Gruppe. Und okay. Ich habe jetzt auch im Anschluss mit Matteo nochmal gesprochen. Er hat eine knallharte Attacke von Ben Healy vom Team EF gekontert, erfolgreich gekontert. Und er ging so tief beim Kontern der Attacke, dass er dann quasi abgehängt worden ist. Und auch Ben Healy selber, der wo die Attacke lanciert hat, der wurde auch zeitgleich mit Sobrero abgehängt. Und man sieht eigentlich an dem Beispiel in der dritten Woche, die Rennfahrer sind müde, nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte, das Rennen ist schwer. Und wenn du da über den Punkt gehst, und das haben beide gemacht in dem Fall, sind beide abgehängt worden. Quasi die Attacke ging nach hinten los.
Ja, also Ben Healy reißt Matheus Sobrero so ein bisschen mit in den Abgrund in dem Fall.
Das ist richtig und es ist ja nicht irgendeiner. Ben Healy ist ja eine ganz tolle, aggressive Tour de France gefahren, hat auch am Giro Italia schon Etappen gewonnen. Es ist ja wirklich ein großartiger Rennfahrer. Und wenn so einer dann auch schlussendlich im Finale abgehängt wird, dann zeigt es eigentlich schon, wie schwer das Achilles ist.
Wunderbar, ich danke dir für die Einschätzung. Wir kommen zum Hintergrundthema und da reden wir heute ein bisschen über Daten, Zahlen und Fakten. Sachen wie Geschwindigkeit, Gewicht, Herzfrequenz, Watt, FTP, Schwellenwerte, Laktatbildungsrate, Körperkerntemperatur, VO2 Max. Also allein an meiner Uhr kann ich gefühlt schon 50 Werte von einer Fahrt anzeigen lassen. Nimm uns da mal ein bisschen mit, was da nicht nur während der Tour, sondern während der gesamten Saison alles hinter den Kulissen bei so einem Team gemessen wird und ausgewertet wird.
Ja, Daten spielen natürlich eine große Rolle und wir haben in Zukunft auch vor, einen Datenanalysten bei uns im Team zu implementieren. Aktuell haben wir das noch nicht. Aktuell machen das die Coaches noch mit. Aber Daten werden immer wichtiger und sei es jetzt Leistungsdaten, sei es Kerntemperatur während dem Rennen, sind es andere Dinge, sind es Wetterdaten, sind es aerodynamische Daten, sind es Blutparameter. Also es ist eine Vielzahl von Daten, aber Daten sind halt nur so gut, wenn man sich auch relativ einfach auswerten kann. Also man kann Daten sammeln, was man will, aber man muss ja schlussendlich auch die Schlussfolgerungen rausziehen und das ist nicht so einfach. Und deswegen werden sicherlich die modernen Radsportteams wahrscheinlich sogar mehr wie einen Datenanalysten in Zukunft beschäftigen, weil Daten sind schon wahrscheinlich auch, ich will jetzt nicht sagen der Game Changer, in Zukunft aber doch ein wichtiges Asset, um zu performen.
Auf was für Werte achtet ihr da besonders? Also ich kenne es aus Laiensicht so, da hat man sich früher noch um km/h unterhalten. In den vergangenen Jahren waren es dann schon eher die Wattwerte und wenn ich mich jetzt mit ganz guten Radlern unterhalte, dann fragen die gleich, was ich denn überhaupt wiege. Woher kommt denn die uncharmante Frage und was hat es mit dem Watt pro Kilo auf sich? Die sind ja der entscheidende Faktor, hat man so ein bisschen den Eindruck, oder?
Ja klar, die Watt pro Kilo sind vor allem bei den Bergfahrern die Währung. Und geht es halt darum, möglichst leicht zu sein und möglichst viel Kraft aufs Pedal zu bringen. Und dieses Verhältnis nennt man dann eben Watt pro Kilogramm. Und Die besten Fahrer treten fast 7 Watt pro Kilogramm und das kann man sich ja mal hochrechnen. Dann sitzt man sich im Fitnessstudio mal auf den Hometrainer und was das bedeutet. Also wenn ich jetzt 80 Kilo wiege, wie halt so ein normaler Deutscher wiegt und dann nehme ich das mal 7, dann muss ich 560 Watt treten und das geht nicht lange gut. Und aber da kriegt man eine gute Einschätzung, was die Profis hier wirklich leisten.
Ja, ich kann es jedem empfehlen, das mal zu versuchen. Ich glaube, 560 Watt, das gehen bei den meisten nur wenige Sekunden. Und nicht über Minuten oder gar einen ganzen Anstieg nach oben.
Ja, aber zum Beispiel so ein Pogacar hat am Sonntag am Plateau de Bay 7 Watt pro Kilogramm getreten. Gut, er wiegt jetzt gute 60 Kilo, da sind es jetzt nicht ganz so viele Watt. Aber das kann jeder mal im Fitnessstudio auf den Hometrainer einstellen und dann sieht er mal, was das abartige Werte sind, was man treten muss, um bei der Tour de France vorne mitzufahren.
Absolut. Inwieweit schaut man da, wenn du es schon ansprichst, auch auf die anderen Werte? Ich habe immer das Gefühl, so ein bisschen wird damit auch zurückgehalten, was so Watt pro Kilo, VO2 Max-Werte etc. angeht. Und dann gibt es da die wildesten Gerüchte, die sich natürlich dann wie üblich auch immer weiter nach oben schrauben. Wird das sich da hingesetzt und gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, was der Pogacar da tritt und dann auch verglichen?
Ja, klar gibt es immer Hochrechnungen, aber wie gesagt, es sind wirklich Hochrechnungen, weil man weiß ja nicht, was jetzt, bleiben wir mal bei Pogacar, weil er an dem Tag wiegt. Und deswegen basiert das Ganze schon ein Stück weit auf Hochrechnungen und man muss ja noch die Wetterbedingungen mit einfließen lassen, man muss den Windschatten mit einfließen lassen, wenn wo eventuell der Teamkollege gibt. Und es sind Hochrechnungen, aber es sind schon sehr gute Hochrechnungen, glaube ich, dass man ein Gefühl kriegt, wo wirklich der Benchmark aktuell liegt.
Alles klar. Wie viel passiert denn dann während so einem Rennen und wie beeinflusst es dann vielleicht auch Entscheidungen, die ihr dann aufs Ohr von den Fahrern gebt? Weil ich glaube, soweit ich weiß, könnt ihr ja auch nicht alles einsehen. Sowas wie Körpertemperatur und Herzfrequenz sieht, glaube ich, nur der Fahrer, wenn ich mich da nicht täusche.
Ja, es gibt ein klares UCI-Reglement. Das heißt, die Daten, die wo der Fahrer am Rad produziert, dürfen nicht transformiert werden ins Teamauto. Das heißt, wir haben also nicht alle Leistungsdaten, die hat nur der Fahrer quasi an seinem Fahrradcomputer. Und er muss gebrieft sein, ne, was er tun muss, wenn da irgendwelche Dinge ausschlagen. Zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wir sind in der Lage, die Körperkerntemperatur am Fahrrad des Fahrers zu messen. Und die werden dann auch dargestellt am Bike-Computer. Und wenn die Kerntemperatur ansteigt, dann heißt es kühlen, kühlen, kühlen. Also solche Maßnahmen kann man schon ableiten. Aber wie gesagt, das muss der Fahrer auch ein Stück weit selbst steuern, weil ein Datentausch vom Fahrer ins Teamauto nicht erlaubt ist, laut Reglement.
Ja. Wie ist es mit so Geschichten, die jetzt auch für Schlagzeilen gesorgt haben, mit dem innovativen Kontrollbus von Visma Lisa Bike? Der sollte in Echtzeit möglichst viele Daten während der Etappe aufnehmen und dann für die sportlichen Leiter zur Verwertung freigegeben werden. Dieser Wagen wurde jetzt aber nicht zugelassen. Wie stehst du zu sowas? Und du hast vorher schon ein bisschen angedeutet, hat jetzt dann jedes Team auch noch ein eigenes Datacenter mit dabei?
Das ist sicherlich die Zukunft bei den Top-Teams und natürlich hat man sich erkundigt, was kann der Datenwagen von Visma Lisa Bike. Hier geht es vor allem auch um Fernsehbilder, weil der sportliche Leiter hat nicht immer den aktuellen Stand. In den Teamautos ist ein Fernseher installiert, aber der Fernseher hat eine Echtzeitverzögerung von 20 Sekunden, 30 Sekunden teilweise. Und das heißt, du kannst das TV-Bild nur schwierig verwenden, um taktische Maßnahmen einzuleiten. Und oft haben wir auch im Gebirge schlechten Empfang von TV oder Funk. Und deswegen ist es vielleicht sogar oft besser, wenn es in Zukunft entweder einen zweiten sportlichen Leiter im Kontrollzentrum gibt, ob das Kontrollzentrum jetzt unbedingt an der Rennstrecke stehen muss oder ob das vielleicht sogar am Standort zu Hause sein kann. Das muss man analysieren, aber wahrscheinlich wird es in diese Richtung gehen, ähnlich wie in der Formel 1 in Zukunft.
Okay, abschließende Frage aus Radsportromantiker-Sicht. Wenn man jetzt so viele Daten hat und man rechnet hoch und man weiß, was tritt denn der und dann hast du da die Watt pro Kilo und du weißt, das wird bei uns eng, kann man sich da jetzt dann im Vorfeld schon aus den Daten den Sieger der Tour de France errechnen oder inwieweit ist da der Charme auch immer noch, dass Leute an dem Tag über sich hinauswachsen können?
Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, dass immer mehr Wissenschaft im Radsport ist, dass immer mehr Kontrolle ist über den Sportler, über den Rennfahrer. Wie geht's denn? Was produziert der für Daten? Was kann er aktuell? Was kann er nicht? Und das macht natürlich das Rennen wahrscheinlich ein Stück weit planbarer und berechenbarer. Ich will jetzt nicht sagen unbedingt langsamer, langweiliger, Aber es kommt auch, ja, man sieht es ja jetzt schon, jedes Team hat eine gewisse Ernährungsstrategie und den berühmten Hungerarzt, den Mann mit dem Hammer, den wo es ja früher im Radsport immer wieder mal gegeben hat. Ich erinnere mich da zum Beispiel, als Jan-Ulrich von Galibier die Tour de France verloren hat, weil er einen Hungerarzt hatte. Das gibt's nicht mehr im modernen Radsport, weil eben jedes Team eine Ernährungsstrategie hat und die sportlichen Leiter weisen dann die Rennfahrer an, wann wie viel zu essen und zu trinken ist. Und der klassische Freigeist, das wird natürlich da ein Stück weit unterbunden, aber das ist halt die Moderne und es wird alles ein Stück weit planbarer. Damit müssen wir umgehen.
Damit müsst ihr umgehen. Vielen Dank für die Eindrücke. Umgehen müssen wir jetzt auch mit der morgigen Etappe. Es wird nochmal richtig schwer. 3 harte Berge stehen auf dem Programm. Es geht wieder nach oben ins Hochgebirge. Gibt es da eine Chance für Experten, Spezialisten wie Jai Hindley in Fluchtgruppen? Ich meine, das heute wird auch Kraft gekostet haben. Oder sehen wir da die nächste Show von Tadej Pogacar?
Wir erwarten ganz klar eine Show morgen von dem Besten der Besten hier bei der Tour de France. Deswegen haben wir heute auch viel auf eine Karte gesetzt mit Jai Hindley. War natürlich jetzt nicht wirklich strategisch gut für morgen, aber ja, irgendwann muss man auch was riskieren. Wir haben heute sehr viel riskiert. Leider spielen wir nur mit dem 8. Platz da und nicht mit einem Etappensieg. Aber ich glaube, morgen wäre es fast ein Ding der Unmöglichkeit. Man muss wissen, das Ziel ist morgen in Isola 2000. Das ist sehr nah an Pogacars Heimat, Monaco. Da kennt er sich aus, da hat er viele Trainingslager gemacht. Ich glaube schon, er will da morgen gewinnen. Und deswegen haben wir heute alles auf eine Karte gesetzt. Das muss man oft machen im Radsport. Wenn man gewinnen will, muss man auch riskieren. Und das haben wir heute schon gemacht.
Alles klar. Dann schauen wir, was morgen passiert. Für heute erstmal vielen Dank. Ab morgen auch wieder in der Stammbesetzung mit Tobias Ruf. Für heute sage ich erstmal danke und bis morgen.
Sehr gerne und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.